HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Aus allen Teilen der Welt hat Papst Franziskus Bischöfe und Ordensleute nach Rom einbeordert. Mit gemeinsamen Regelungen will er den Missbrauch und sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche bekämpfen. Was wirklich dabei herauskommt, werden wir erst heute Mittag zum Abschluss des Gipfels erfahren. Zum Beispiel, ob tatsächlich eine Null-Toleranz-Politik greifen soll gegenüber Tätern und Vertuschern. Wir schauen heute schon mal auf den Verlauf der Tagung und fragen nach, was die Opfer und Überlebenden von sexueller Gewalt zur Konferenz der Bischöfe und Kardinäle zu sagen haben. Außerdem, das Bundesarbeitsgericht hat in dieser Woche ein Grundsatzurteil gesprochen zum kirchlichen Arbeitsrecht. Und noch ist sie nicht zu hören, weil noch in Einzelteile zerlegt. Aber die berühmte Wilhelmsorgel der Kaufunger Stiftskirche ist nach 5-jähriger Restaurierung an ihren ursprünglichen Ort zurückgekehrt. Gut 10 Jahre ist über diesen Fall vor Gerichten gestritten worden. 3 der höchsten Gerichte waren beteiligt: das Bundesverfassungsgericht, der Europäische Gerichtshof und das Bundesarbeitsgericht. Und das jetzt schon zum 3. Mal. Ein Fall mit grundsätzlicher Bedeutung. Ein Mediziner, Katholik und Chefarzt einer katholischen Klinik hatte die fristlose Kündigung erhalten, weil seine erste Ehe geschieden wurde und er ein 2. Mal standesamtlich geheiratet hatte. Sein katholischer Arbeitgeber sah darin einen schweren Loyalitätsverstoß gegen die katholische Sittenlehre. Aber darf ein kirchlicher Arbeitgeber überhaupt verlangen, dass seine Mitarbeiter christlich leben, Kirchenmitglieder sind oder in ihrem Privatleben bestimmten kirchlichen Moralvorstellungen folgen? Das Bundesarbeitsgericht hat in dieser Woche entschieden, nein, soweit dürfen die Forderungen des kirchlichen Arbeitgebers nicht gehen. Die Kündigung wurde für unwirksam erklärt. Denn, so Gerichtssprecher Waldemar Reinfelder, es gab im selben Krankenhaus auch leitende Ärzte, die geschieden und wieder verheiratet waren und denen nicht gekündigt wurde, weil sie nicht katholisch waren.
Das ist eine Ungleichbehandlung, für die es nach Auffassung des Senats keine Rechtfertigung gibt. Es gibt keine in der Art der Tätigkeit liegenden Gründe, die eine solche Ungleichbehandlung rechtfertigen könnten.
Mit dem Fall beschäftigte sich das Bundesarbeitsgericht schon einmal im Jahr 2011. Auch damals hatte das BAG die Kündigung für unwirksam erklärt. Das vom katholischen Arbeitgeber angerufene Bundesverfassungsgericht hob aber das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes auf, mit dem Hinweis auf die im Grundgesetz verankerte Kirchenfreiheit. Die Kirchen dürften eigene Maßstäbe bei ihren Mitarbeitern anlegen. Das BAG gab den Fall daher an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg weiter, mit der Bitte um Prüfung. Der EuGH entschied, dass das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen durch staatliche Gerichte kontrolliert werden muss und dass im vorliegenden Fall möglicherweise ein Verstoß gegen das im EU-Recht festgelegte Gleichbehandlungsgebot vorliegt. Mit der EuGH-Entscheidung im Rücken bewertete das Bundesarbeitsgericht heute den Fall neu, so Sprecher Reinfelder.
Aufgehoben wurde die Entscheidung aus dem Jahre 2011. Das ist eine neue Entscheidung unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber insbesondere unter Beachtung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der eben verbindlich für die Auslegung von Unionsrecht zuständig ist.
Und grundsätzlich hat Unionsrecht Anwendungsvorrang gegenüber nationalem Recht. Norbert Hermanus Müller, der Rechtsanwalt des Klägers, begrüßte die Entscheidung des BAG.
Wir sind hoch erfreut über die Entscheidung, insbesondere darüber, dass das Verfahren zumindest jetzt voraussichtlich ein Ende hat. Es sei denn, es wird tatsächlich erneut durch die Gegenseite beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt. Aber ansonsten ist das jetzt die Endentscheidung und das ist sehr erfreulich.
Mit seinem Urteil hat das Bundesarbeitsgericht die Sonderrechte der katholischen Kirche als Arbeitgeber beschränkt. Nach Angaben des Rechtswissenschaftlers Gregor Thüsing, der das Erzbistum Köln in dem Fall juristisch begleitet hat, muss jetzt geprüft werden, ob die Entscheidung des BAG das letzte Wort ist, auch verfassungsrechtlich. Es gehe um einen Spagat zwischen den kirchlichen Freiheiten und dem im EU-Recht festgelegten Gleichbehandlungsgebot. Man müsse die genaue Urteilsbegründung des BAG abwarten.
Man muss auch sehen, welches Gewicht das Bundesarbeitsgericht in seiner Begründung dem verfassungsrechtlichen Freiraum, dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen zubilligt, dann wird man sehen müssen, ob das eine richtige Bewertung des Konflikts zwischen Europarecht und Verfassungsrecht ist oder nicht.
Laut Thüsing wird innerhalb der Kirchen bereits diskutiert, welche Anforderungen an die Mitarbeiter gestellt werden dürfen. Heute würde ein solcher Fall nicht mehr vor Gericht ausgetragen, weil die Wiederverheiratung nach Scheidung keine Kündigung mehr nach sich ziehe.
Eine Scheidung ist kein Kündigungsgrund. Das Bundesarbeitsgericht hat in dieser Woche ein Grundsatzurteil gefällt zum kirchlichen Arbeitsrecht und zu den besonderen Anforderungen, die kirchliche Arbeitgeber wie Caritas und Diakonie an ihre Mitarbeiter stellen dürfen. Wolfgang Henschel berichtete. 190 Bischöfe, Kardinäle und Ordensleute saßen in dieser Woche in der großen Aula im Vatikan zusammen. Und was sie da zu diskutieren hatten, gehört vielleicht zu einer entscheidenden Zukunftsfrage für die katholische Kirche. Wie kann die Kirche nach dem bekannt gewordenen massenhaften sexuellen Missbrauch in vielen Ländern der Welt überhaupt wieder Vertrauen zurückgewinnen? Wie kann sie glaubwürdig deutlich machen, dass sie dieses Verbrechen in ihren eigenen Reihen nicht länger dulden, sondern wirksam bekämpfen will? Unser Korrespondent Tilman Kleinjung hat die Verhandlungen des sogenannten Missbrauchsgipfels im Vatikan beobachtet.
Der schmucklose Raum erinnert an einen Hörsaal. Bischöfe und Kardinäle aus aller Welt verteilen sich wie Studenten im weiten Rund. Vorne sitzt der Papst und zwei Plätze rechts von ihm der deutsche Jesuitenpater Hans Zollner. Er sorgt bei dieser Anti-Missbrauchskonferenz dafür, dass die Stimme der Opfer nicht überhört wird. Bei den morgendlichen Andachten zitiert Zollner aus Berichten von Überlebenden.
When I was abused by a priest,
als ich von einem Priester missbraucht wurde, ließ mich die Kirche allein. Sie haben sich alle versteckt und ich habe mich noch einsamer gefühlt.
And I feel even more alone.
Pater Hans Zollner ist ein weltweit gefragter Experte im Kampf gegen den Missbrauch. Er hat diese Konferenz mit vorbereitet und hofft, dass das Erschrecken über den Missbrauchsskandal auch Konsequenzen hat.
Das wird nicht magisch jetzt alles einfach in 3,5 Tagen zu ändern sein oder da wird man nicht für alles eine sofortige Lösung haben. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass wir auf einem ganz anderen Bewusstseinsstand jetzt reden und auch der Wille zur Veränderung deutlich kommuniziert wird.
Sexueller Missbrauch von Minderjährigen ist immer auch Machtmissbrauch. Die katholische Kirche ist streng hierarchisch organisiert. Jeder Bischof ist für seine Diözese verantwortlich, jeder Priester für seine Gemeinde. Gewaltenteilung? Fehlanzeige. Kontrolle? Mangelhaft. All das begünstigt Missbrauch und erleichtert es, diesen zu vertuschen. Am zweiten Tag der Anti-Missbrauchskonferenz diskutieren die Bischöfe darüber, wie sich Kirche verändern muss. Kardinal Oswald Gracious, Erzbischof von Bombay, fordert mehr Gemeinschaftssinn unter den Bischöfen. Kein Bischof kann mehr sagen, das Missbrauchsproblem betrifft mich nicht, weil das in meinem Erdteil anders ist. Das ist nur ein Problem in den USA, Europa oder Australien. Das ist einfach nicht wahr. Das ist auch in Afrika und Asien ein Problem. Und wir alle hier sind gemeinsam verantwortlich dafür, das Problem des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Geistliche in der ganzen Welt anzugehen. Was tun, wenn ein Bischof wissentlich einen Missbrauchstäter deckt und schützt, seine Taten vertuscht? Kardinal Blaise Supich, Erzbischof von Chicago, plädiert dafür, solche Bischöfe zur Rechenschaft zu ziehen. Kirchenrechtlich ist das bereits möglich. An den Verfahren gegen Bischöfe sollen auch Laien, also Nicht-Theologen, beteiligt werden.
For the history of the past decades demonstrates.
Die Geschichte der letzten Jahrzehnte zeigt doch, dass die einzigartige Perspektive von Laien, Müttern und Vätern die Kirche in einer so profunden Art und Weise über diese Tragödie aufklärt, dass jeder Weg, der Laien ausschließt, die Kirche beschädigt und Gott entehrt. Für einen Kardinal deutliche Worte.
Um einen glaubwürdigen Kampf gegen sexuelle Gewalt in der Kirche geht es beim Missbrauchsgipfel im Vatikan. Heute Vormittag geht die Konferenz zu Ende. Erwartet wird eine programmatische Rede von Papst Franziskus. Davon wird viel abhängen für die Frage, ob die Kirche weltweit Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann. Aber nicht nur Bischöfe und Ordensleute waren in diesen Tagen in Rom. Opfer und Überlebende von sexueller Gewalt waren ebenfalls aus allen Teilen der Welt zusammengekommen. Zum Teil im Zorn, weil sie selber nicht teilnehmen durften bei der Konferenz. Aber sie haben es sich nicht nehmen lassen, den nötigen Druck gegenüber der Kirche auf den Plätzen und Straßen sichtbar und hörbar zu machen.
Sie sind die Gesichter dieses Gipfels. Frauen und Männer, die als Kinder von Priestern missbraucht worden waren. Und während die Bischöfe hinter verschlossenen Türen beraten, werden die Überlebenden nicht müde, vor den Vatikantoren ihre Geschichte zu erzählen. Wie Alessandro Battaglia, der mit 15 von einem Priester sexuell missbraucht wurde. Jeder von uns hat mindestens einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Nur mit viel Mühe schafft es Alessandro, über das Trauma seines Lebens zu sprechen. Er, der in seiner Jugend in der Kirche aktiv war, als Pfadfinder, als Jugendleiter, hat seinen Glauben verloren. Sie haben mir den Glauben gestohlen. An eine Kirche, einen Gott, der so etwas zulässt, kann ich nicht mehr glauben. Bei der Gerichtsverhandlung gegen den Mann, der Alessandro vergewaltigt hat, kommt heraus, dass der Weihbischof damals empfohlen hat, den Täter zu versetzen. In Italien gibt es 5 Bischöfe, die vor Gericht zugegeben haben, pädophile Priester in andere Gemeinden versetzt zu haben, die also, wie in meinem Fall, Taten vertuscht haben. Der damals zuständige Weihbischof ist heute Erzbischof von Mailand, ein wichtiger Mann in der katholischen Kirche Italiens. An Fällen wie diesen will Peter Eisley von der Opferorganisation SNAP den Papst und die Bischöfe messen. Wenn die Kirche es wirklich ernst meint mit Null Toleranz, so Eisley, beginnt nach der Konferenz am Montag eine neue Zeitrechnung. What's different is that on Monday morning, am Montagmorgen müssen die Bischöfe beauftragt werden. Wenn es in ihrer Diözese Priester gibt, die sexuelle Übergriffe auf Kinder begangen haben, müssen die am Montagnachmittag aus ihrem Amt entlassen werden. Und Bischöfe, die Verbrechen gedeckt haben, müssen von Verantwortungspositionen entfernt und in einem zweiten Schritt auch aus der Priesterschaft entlassen werden. Am Abend in einem Park an der Engelsburg in Rom. Missbrauchsopfer treffen sich für eine Mahnwache in Sichtweite zum Vatikan, wo zur selben Zeit die Bischöfe tagen. Mit dabei ist auch Matthias Katsch. Er wurde als Schüler von Patres im Berliner Canisius-Kolleg missbraucht. Vor 9 Jahren kam heraus, was ihm und seinen Mitschülern passiert ist. Spätestens seitdem steckt auch die deutsche Kirche in der Missbrauchskrise. Unabhängig von den Ergebnissen ist für Katsch die Bischofskonferenz in Rom schon ein kleiner Erfolg.
Dass mit diesem Moment auch ein Stück weit Befreiung für viele Leute verbunden ist, die diese Last endlich hinter sich lassen wollen und die jetzt merken, du bist nicht allein, wir sind viele, zusammen können wir auch viel erreichen. Und wir haben es auch geschafft, dass diese Herren dort im Vatikan jetzt endlich über diese Themen reden müssen. Und nur hoffen wir, dass sie auch zum Handeln kommen.
Matthias Katsch ist wie viele Opfervertreter enttäuscht, dass Überlebende bei dieser Konferenz nur eine Nebenrolle spielen. Wie Kirche Missbrauch in den eigenen Reihen bekämpfen muss, würde er gerne den Konferenzteilnehmern persönlich sagen. Vor allem einem Mann.
Stellen Sie sich das vor, der Papst sagt morgen, okay, ich mache den Petersdom auf und alle Betroffenen, kommt her, ich empfange euch, wir sprechen, ich höre euch zu.
Um sie ging es eigentlich. Wie Opfer und Überlebende sexuellen Missbrauchs, den Gipfel der Bischöfe und Ordensleute in den vergangenen Tagen begleitet haben, beschrieb hr-info-Korrespondent Tillmann Kleinjung.
hr-info. Himmel und Erde.
Bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals geht es um weit mehr als um Verfahrensregeln und Maßnahmen der Prävention. Der Missbrauch hat tiefer liegende systemische Ursachen. Daraus müssen Konsequenzen gezogen werden. Welche Zukunftsfragen sich aus der Missbrauchsdebatte für die katholische Kirche ergeben, darüber haben meine Kollegen Klaus Hofmeister und Oliver Günther in dieser Woche mit dem Limburger Bischof Georg Betzing gesprochen.
Herr Bischof Betzing, ein einfaches Weiter-so, haben Sie gesagt, als Kirche kann es nicht geben. In gewisser Weise müssen wir uns neu erfinden. Und Sie haben dann fortgeführt und da sind wir zunächst mal auch hängen geblieben. Wenn wir es einfach so lassen wie bisher, wird sich die Kirche in vielen Punkten in kurzer Zeit erübrigt haben. Das ist ein starkes Wort. Was meinen Sie mit erübrigt haben?
Ja, das ist die Wahrnehmung, die alten Konzepte von Kirche und Glaube und Glaubensvermittlung tragen nicht mehr. Das merken Seelsorgerinnen und Seelsorger jedes Jahr, wenn sie Sakramentenkatechese machen für die Erstkommunion, für die Firmung, wie schwierig das ist.
Aber was, Bischof Betzing, ist Ihre Angst, wenn Sie sagen, sonst erübrigt sich die Kirche? Leere Kirchen, kein Engagement mehr von Ehrenamtlichen, keine gesellschaftliche Relevanz mehr?
Nein, es ist ja eigentlich im Gegenteil so, das ist auch eine Wahrnehmung in Frankfurt. Wir haben ja noch eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Ich spüre das überall, wo ich mit einer Stadtgesellschaft oder der politischen Welt in Berührung bin, wo wir als Caritas unterwegs sind, Dienste anbieten, da sind wir sehr plausibel und anerkannt. Wenn es um das Eigentliche geht, wir wollen Menschen berühren mit dem Glauben. Das ist unsere eigentliche Herausforderung. Da hakt es. Ich habe das mal gesagt, mir ist als Kind irgendwann aufgegangen, Gott, es gibt dich ja. So, und alles andere daraus ist Konsequenz. Und weil ich selber erfahre, wie gut das ist, deshalb wünsche ich eigentlich, dass das Menschen erfahren können. Da geht es also nicht um die Kirche, sondern um Menschen. Und das ist die Verbindung dann auch nochmal zum Kontext Missbrauch. Es ist verheerend, es ist abscheulich, wenn Menschen dann sozusagen missbraucht werden für andere, für Machtkonstellationen, für die eigene Luststeigerung. Ja, also das ist das Schreckliche und das ist ja das, was zu Recht die öffentliche Aufregung auch angeht, wenn es um den Missbrauch im Kontext Kirche geht, sondern wo es jetzt mitten in die Kirche hineingeht, dass Menschen sagen, wir stehen mittendrin, wie sollen wir das noch glauben, was ihr eigentlich wollt?
Für viele Leute ist dieses Stichwort, das Sie dann geliefert haben, Kirche muss sich neu erfinden, schon fest besetzt mit bestimmten Themen. Für viele macht sich das zum Beispiel daran fest, dass sie sagen, weil es ein sehr symbolträchtiges Thema ist, dass der Zölibat, die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester, nach dem, was die Wissenschaftler in der Missbrauchsstudie gesagt haben, ja im Grunde ein starker Risikofaktor für diese Kirche darstellt. Und er muss nicht zuletzt aus diesen Gründen überdacht werden, abgeschafft werden, freiwillig gestellt werden. Eine Forderung, die Sie teilen würden?
Die Forderung ist ja jetzt auch noch mal vor kurzem sehr öffentlich geworden durch auch einige Frankfurter prominente Katholikinnen und Katholiken.
Die einen offenen Brief geschrieben haben an Kardinal Marx.
Genau. Und darin eben klar die Forderungen, die ja auch zum Teil seit Jahrzehnten gestellt werden. Also die Freistellung der Lebensform für die Priester, die Öffnung des Priesteramtes für Frauen, das Überdenken der Sexualmoral, gerade auch im Blick auf Homosexuelle. Also wir werden an all diese Fragen herangehen. Aber ich weiß nicht, ob diese weitestgehenden Forderungen, die da gestellt werden, ob sie dann auch wirklich umsetzbar sind. Ja, ich glaube, es schadet der Kirche nicht, wenn Priester frei sind zu wählen, ob sie die Ehe leben wollen oder ehelos leben wollen. Ich persönlich sage aber auch, wenn ich dazu gefragt werde, mir ist der Zölibat viel wert, denn so hat Jesus gelebt. Und als Priester will ich nicht nur Funktionär und Beamter sein, sondern will eigentlich in seinen Fußstapfen gehen. Also wie kann ich das eine retten und das andere ermöglichen? Das wäre so meine differenziertere Sicht darauf.
Es im Grunde freizustellen.
Es freizustellen, aber es muss auch Formen für beides gehen. Ich sage mal, das Bild der Freistellung wäre, die meisten Priester werden heiraten, so wie es auch in der evangelischen Kirche ist. Aber im Grunde gibt es in der evangelischen Kirche nicht mehr das gelebte Zeugnis der Ehelosigkeit in der Nachfolge Jesu. Und da müssten wir Formen finden, wie kann ich das eine und das andere stärken. Das ist der Auftrag, den wir eigentlich haben. Aber es ist ja auch klar, die Ehelosigkeit ist mit dem Priesteramt nicht wesentlich verbunden. Und wenn sie mehr und mehr zum Hindernis wird, dann müssen wir das überdenken.
Jetzt sagen Sie, Sie können sich im Grunde genommen eine Freiwilligkeit vorstellen. Pflichtzölibat, höre ich mal aus dem raus, stehen Sie auch eher skeptisch gegenüber oder Sie können zumindest nachvollziehen, wenn Leute das für nicht mehr für zeitgemäß und sinnvoll halten. Jetzt sind Sie Bischof von Limburg, Sie sind Mitglied der Bischofskonferenz. Wenn Sie sagen, Sie können sich eine freiwillige Lösung vorstellen, was wollen Sie konkret tun, um tatsächlich in diese Richtung was voranzubringen? Weil ja, das wäre ja ein Schritt weg vom Pflichtzölibat.
Ich kann als Bischof nicht aus der kirchlichen Gemeinschaft mich herausbegeben. Ich versuche dann immer ehrlich zu antworten und zu sagen, der Papst hat, bevor ich Bischof wurde, von mir erwartet, dass ich einen Eid auf das Glaubensbekenntnis und die Lehre der Kirche abgebe. Sonst, ohne das wäre ich nicht Bischof geworden. Das ist mein Dilemma. Und zu wissen, auf der anderen Seite würde vielleicht abgestimmt werden innerhalb des Kirchenvolkes, auch unseres Bistums, dann würde das Ergebnis vermutlich sehr stark in die Richtung der Freigabe gehen.
Also ja. Im Zweifel stehen Sie auf der Seite der Institution?
Nein, im Zweifel stehe ich im Dilemma und das ist meine Situation. Ja? Und muss die Meinungsbildung innerhalb des Volkes Gottes meines Bistums auch transportieren. Und das will ich wohl sehr ehrlich tun.
Es gibt einen Nachbarbischof, Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz, der sich nationale Lösungen vorstellen kann. Das heißt also, dass Sie in Ihrer Verantwortung als Bischöfe sagen, unsere Situation ist so prekär, dass wir uns aufgrund unserer Verantwortung in dieser Frage bewegen werden. Das wäre offenbar eine Option für Ihren Nachbarbischof.
Ja.
Das ist auch für Sie eine.
Selbstverständlich, aber auch Peter Kohlgraf weiß, diese Option muss uns gegeben werden, die können wir uns nicht nehmen. Also der Papst spricht ja davon, das ist auch meine Hoffnung. Ich bin außerordentlich dankbar für Papst Franziskus, der ja schon häufiger gesagt hat, er kann sich in anderen Fragen auch regionale Lösungen vorstellen. Aber er muss uns rechtlich diese Möglichkeit geben, sonst können wir es nicht tun. Da bin ich mit Peter Kohlgraf ganz einer Meinung. Hätten wir sie, könnten wir als Bischofskonferenz bestimmte Fragen anders entscheiden, als es andere Regionen in der Welt tun. Ich bin sehr dafür, dass man das tut. Dann hätte
wer bittet ihn um dieses grüne Licht?
Das geschieht ja in den Synoden. Ja, in den Weltbischofssynoden wird diese Thematik immer wieder angesprochen. Papst, du musst die Dinge, die du sagst, auch verrechtlichen, weil Kirche einfach ein so großes Gebilde ist, dass es ein Rechtsraum sein muss. Das geschieht dort.
Welche Zukunftsfragen ergeben sich aus dem Missbrauchsskandal für die katholische Kirche? Darüber haben in dieser Woche meine Kollegen Oliver Günther und Klaus Hofmeister mit dem Limburger Bischof Georg Betzing gesprochen. In der Kaufunger Stiftskirche zeichnen sich derzeit große Dinge ab. Dort wird eine große Orgel mit Tausenden von Pfeifen wieder zusammengebaut. Eine durchaus berühmte Orgel, wie unser Reporter Carsten Gulke erfahren hat.
Carmen Jelinek, die Vorsitzende des Fördervereins Stiftskirche Kaufungen, zeigt begeistert ins Kircheninnere.
Das ist eine Menge Stoff, was hier so liegt. Ja, das sind halt ganz viele Orgelpfeifen und so hier aufgebaut und die müssen halt alle dann eingebaut werden in die Wilhelm-Orgel.
Der Blick schweift hinauf zur Kaiserempore. Dort stand früher die berühmte Orgel des Kasseler Orgelbaumeisters Peter Wilhelm.
Diese Orgel, die hat einen langen Dornröschenschlaf hinter sich. Man hatte damals kein Geld in den 70er Jahren, um die von der Empore runterzunehmen und da stand die immer nur so da.
Doch inzwischen gibt es in der Kirche eine zweite, moderne Orgel und so traf das Vorhaben der Orgelsanierung längst nicht bei allen auf Zustimmung. Im Gegenteil, erinnert sich der Pfarrer der Kirchengemeinde Oberkaufungen, Bernd Hartung.
Vielleicht kann man es unterscheiden zwischen Menschen, die noch nicht so lange in Kaufungen leben, die mehr Neubürger sind und die erstmal fragen, wieso braucht eine Kirche zwei Orgeln? Rein rational ist das ja auch verständlich. Daneben gibt es aber die anderen Menschen, die als Kinder noch erlebt haben, dass diese Orgel gespielt wurde.
Mancher Disput wurde geführt, manch böser Vorwurf stand im Raum und manchmal schienen die Fronten so verhärtet, dass an eine wirkliche Sanierung kaum noch geglaubt wurde. Rund 460.000 Euro sollte allein dieses Vorhaben kosten, neben der Sanierung des Kirchenbaus. Ein Viertel davon musste die Gemeinde selbst aufbringen. Doch Carmen Jelinek und ihre Mitstreiter vom Förderverein gaben nicht auf.
Ja, wir haben zum Beispiel Orgelpfeifen verkauft oder es gab auch Orgelpfeifenpatenschaften. Es hat Zuschüsse noch gegeben von der Landeskirche und 100.000, die wir gesammelt hatten, sind verdoppelt worden vom Kirchenerhaltungsfonds.
5 Jahre lang war die Orgel nach ihrer Demontage auf Reisen.
Ja, die hat eine tolle Reise hinter sich. Die ist dann nach Dresden gekommen, zur Firma Jämlich, die halt damit beauftragt ist, die Orgel zu restaurieren.
Eigentlich sollte die Orgel schon viel früher nach Kassel zurückkehren, aber da gab es immer wieder Probleme, die dann den Wiedereinbau verzögert haben.
Also die Bauarbeiten haben hier länger gedauert in der Kirche als gedacht. Auch nach der Wiedereröffnung der Kirche mussten ja noch viele Dinge gemacht werden. Und dann musste diese Empore erstmal instand gesetzt werden.
Nun ist die Orgel wieder da. Und sie liegt gut verpackt im Kirchenschiff der Stiftskirche. Dort wartet man nun auf die Frühlingswärme, damit die Orgel dann in akklimatisiertem Zustand eingebaut werden kann. Mitte Mai, so rechnen die Experten, soll sie wieder aufgebaut werden. Und dann im Oktober, so hoffen Carmen Jelinek und Bernd Hartung, wird die berühmte Orgel bei einem Festakt geweiht und dann auch endlich wieder in altem Glanz und Ton erstrahlen.
Sie ist wieder zu Hause, die Wilhelmsorgel der berühmten Stiftskirche von Kaufungen. Das Instrument aus dem Jahr 1803 wurde nach Jahrzehnten des Dornröschenschlafes einer grundlegenden Restaurierung unterzogen und wird derzeit wieder zusammengebaut. Carsten Gulke hat sich das vor Ort angeschaut. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Aktuelle Hinweise auf Sendungen und Themen zu Religion und Kirche gibt es alle 2 Wochen neu in unserem Newsletter. Den können Sie ganz einfach abonnieren auf der Seite www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.